CONELRAD, our emergency broadcasting system, is designed to give life-saving instructions and information without giving enemy bombers signals that could guide them to targets in the United States. Should the United States be attacked, warning would go out through Air Force and civil defense channels. All radio and TV stations would go off the air. In a matter of minutes, CONELRAD radio stations would return on the frequencies of 640 or 1240 to broadcast life-saving instructions and information. Only CONELRAD at 640 or 1240 on your standard radio will bring you vital information from community, state, and national officials. In case of enemy attack, tune to 640 or 1240 on your radio. CONELRAD.
We'll be right back. desert of Sudan.
Scientists in my phony first grant.
Empty gardens of Japan.
And then my winner, they guarantee that.
From Milan to Jakutan.
Them I run.
Every woman and every man.
I feel nice again.
Hit me with your rhythm stick.
Hit me, hit me.
Set up to my
sleepiness.
Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick.
Hit me slowly,
hit me quick.
Hit me, hit me.
The vineyards of Bordeaux.
Think I took a little while ago.
Eskimo home, Alabama.
Run, come follow, check out the soul.
Move their bodies to and fro.
Bandego.
Hit me with your rhythm stick.
Hit me, hit me.
Das ist Kuse, fantastic.
Hit me, hit me, hit me.
Hit me with your rhythm stick.
It's not to be a
on
the road to Mandalay,
like them got lost in the sway.
From Bombay to Santa Fe,
what a long way.
Over the hills and far away.
I'm rocking and I'm marching to there.
Hit me with your rhythm stick.
Hit me,
hit me.
Set me off,
is that list?
Hit me, hit me, hit me.
Hit me with your rhythm stick.
Down City Will, I took my walking cane.
I've been hearing rumors, girl, driving me insane. Bad woman.
Deep soul and devil eye.
You wanna be my baby? Yeah, you're gonna have to try.
Yeah.
Oh, no,
bye.
Kultur. Zum Nachhören.
Ulrich Nöthen liest heute die 48. von 81 Folgen des Romans Anna Karenina von Lew Tolstoi. Der Gutsbesitzer Konstantin Lewin und die Fürstentochter Kitty Schtscherbazkaja sind kurz nach ihrer Hochzeit zusammengezogen. Schon bald wird ihre Liebe aber durch die Kleinigkeiten des Alltags auf die Probe gestellt. Fernab davon, in Italien, hat das andere Liebespaar der Erzählung, Alexei Wronski und Anna Karenina, gemeinsam mit Wronskis Jugendfreund Galinitschew den russischen Maler Michailow in seinem Atelier besucht, um ihn zu bitten, ein Porträt von Anna zu malen. Dabei ist ihnen besonders ein Bild des Künstlers ins Auge gefallen. Es zeigt zwei kleine Jungen, die im Schatten einer Weide angeln. Wronski wollte das Bild kaufen, doch Michailow willigte nicht ein. Besonders verärgert war der Maler über Galinitschews ungebildetes Gerede über die Kunst, eine Einstellung, die auch Tolstois persönliche Haltung zur modernen Kunst widerspiegelt. Den drei Freunden hat der Besuch bei Michailow dagegen sehr gut gefallen. Auf der Rückfahrt lassen sie ihn noch einmal Revue passieren. Es liest wieder Ulrich Nöthen.
Wronski, Anna und Galinitschew waren auf der Heimfahrt besonders lebhaft und fröhlich. Sie sprachen über Michailow und seine Bilder. Das Wort Talent, worunter sie eine angeborene, fast körperliche Begabung verstanden, unabhängig von Verstand und Herz, und womit sie alles benennen wollten, was von einem Künstler zu durchleben war, kam besonders häufig in ihrem Gespräch vor. Denn sie brauchten es unbedingt, um das zu benennen, wovon sie keinen Begriff hatten, worüber sie aber reden wollten. Sie sagten, dass man ihm Talent nicht absprechen könne, dass sein Talent sich aber nicht entwickeln konnte, aus Mangel an Bildung, dem Unglück aller unserer russischen Künstler. Aber das Bild mit den Jungen hatte sich ihrem Gedächtnis eingeprägt und andauernd kam sie darauf zurück. Das ist ja reizend, wie ihm das nur gelungen ist und wie schlicht. Er begreift gar nicht, wie gut es ist. Ja, das dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Das müssen wir kaufen, sagte Wronski. 13. Michailow verkaufte Wronski sein kleines Bild und war einverstanden, ein Porträt Annas zu malen. Am vereinbarten Tag kam er und fing mit der Arbeit an. Ab der 5. Sitzung frappierte das Porträt alle, insbesondere Wronski. Nicht nur durch seine Ähnlichkeit, sondern auch seine besondere Schönheit. Merkwürdig war, wie Michailow diese besondere Schönheit Annas hatte entdecken können. Man müsste sie kennen und lieben, wie ich sie liebe, um diesen so liebenswürdigen Ausdruck ihrer Seele zu entdecken, dachte Wronski, obgleich er erst dank dem Porträt diesen so liebenswürdigen Ausdruck ihrer Seele erkannt hatte. Aber dessen Ausdruck war so wahrhaftig, dass es ihm und anderen vorkam, als hätten sie ihn längst gekannt. »Wie lange rackere ich mich ab und bringe nichts fertig?« sagte Wronski über sein Porträt. »Er dagegen schaut hin und malt, was doch Technik ausmacht.« »Das kommt schon«, tröstete ihn Galinitschew, nach dessen Begriffen Wronski sowohl Talent hatte wie vor allem Bildung, die einen erhabenen Blick auf die Kunst verlieh. Galinitschews Überzeugung von Wronskis Talent wurde noch dadurch gestützt, dass er Wronskis Mitgefühl und Lob für seine Artikel und Gedanken brauchte, und er spürte, dass Lob und Unterstützung auf Gegenseitigkeit beruhen müssten. In einem fremden Haus und insbesondere im Palazzo bei Wronski war Michailow ein ganz anderer Mensch als in seinem Atelier. Er war feindselig, respektvoll, als fürchte er eine Annäherung an Menschen, die er nicht achtete. Er nannte Wronski »Euer Erlaucht«, und trotz Annas und Wronskis Einladungen blieb er nie zum Diner und kam stets nur zu den Sitzungen. Anna war zu ihm herzlicher als zu anderen und dankbar für ihr Porträt. Wronski war zu ihm mehr als höflich und interessierte sich ganz offenkundig für des Malers Urteil über sein eigenes Bild. Galinitschew ließ keine Gelegenheit aus, Michailow einen wahren Begriff von der Kunst zu vermitteln. Aber Michailow blieb allen gegenüber gleichermaßen kalt. Anna spürte an seinem Blick, dass er sie gerne anschaute, aber er vermied Gespräche mit ihr. Auf Wronskis Gespräche über seine Malerei schwieg er beharrlich. und genauso beharrlich schwieg er, als ihm das Bild Wronskis gezeigt wurde. Und Galenischews Gespräche waren ihm offenkundig eine Last, und er widersprach ihm nicht. Mit seiner verhaltenen und unangenehmen, gleichsam feindlichen Einstellung gefiel Michailow ihnen überhaupt nicht, als sie ihn näher kennenlernten. Und sie waren froh, als die Sitzungen zu Ende waren, sie das wunderschöne Porträt in Händen hatten, er aber nicht mehr kam. Galenischew äußerte als erster den Gedanken, den sie alle hatten, nämlich, dass Michailow schlicht neidisch sei auf Wronski. Gewiss nicht gerade neidisch, denn Talent hat er ja. Aber es verdrießt ihn, dass ein hoffähiger und reicher Mann, noch dazu ein Graf, das hassen sie doch alle, ohne besondere Mühe, und womöglich sogar besser das Gleiche macht wie er, der sein ganzes Leben diesem Tun gewidmet hat. Und vor allem die Bildung, die er nicht hat. Wronski verteidigte Michailow. Aber in tiefster Seele glaubte er es, denn seinen Begriffen nach musste ein Mensch aus einer anderen, niedrigeren Welt neidisch sein. Die beiden Porträts Annas, von ihm wie von Michailow nach der Natur gemalt, hätten Wronski den Unterschied zeigen müssen, der zwischen ihm und Michailow bestand. Aber er sah ihn nicht. Er hörte bloß nach Michailow auf, an seinem Porträt Annas weiterzumalen, da er fand, das sei jetzt überflüssig. Sein Gemälde aus dem mittelalterlichen Leben setzte er jedoch fort. Er selbst wie Galenischew, wie vor allem Anna, fanden es sehr gut, denn es sah berühmten Bildern viel ähnlicher als Michailows Bild. Michailow wiederum war, obwohl ihn Annas Porträt sehr fasziniert hatte, noch viel froher als die drei, als die Sitzungen zu Ende waren und er Galenischews Gerede über die Kunst nicht mehr hören musste und Wronskis Malerei vergessen konnte. Er wusste, dass man Wronski nicht verbieten konnte, mit der Malerei Unfug zu treiben. Er wusste, dass er, wie alle Dilettanten, mit Fug und Recht malte, was ihm beliebte. Doch es war ihm unangenehm. Man kann einem Menschen nicht verbieten, sich eine große Wachspuppe zu machen und sie zu küssen. Aber wenn dieser Mensch mit der Puppe ankäme und sich vor einen Verliebten setzte und anfinge, seine Puppe zu herzen, wie der Verliebte diejenige Herz, die er liebt, so wäre das dem Verliebten unangenehm. Solch ein unangenehmes Gefühl hatte Michailow beim Anblick von Wronskis Malerei. Für ihn war das lächerlich und verdrießlich, bemitleidenswert und verletzend. Wronskis Passion für Malerei und Mittelalter hielt nicht lange vor. Er hatte genügend Kunstverstand, um sein Gemälde nicht zu beenden. Das Bild stockte. Er hatte das vage Gefühl, dass die Mängel des Bildes, zu Beginn kaum bemerkbar, auffällig würden, wenn er weitermachte. Ihm widerfuhr das Gleiche wie Galenischew, der fühlte, dass er nichts zu sagen hatte und sich ständig selbst damit täuschte, dass seine Gedanken noch nicht ausgereift seien, dass er sie austrage und Material sammle. Aber Galenischew erbitterte und zermürbte das. Wronski dagegen konnte sich nicht täuschen und quälen und vor allem nicht erbittert sein. Mit der ihm eigenen Charakterstärke und ohne etwas zu erklären oder sich zu rechtfertigen, hörte er auf, sich mit Malerei zu beschäftigen. Aber ohne diese Beschäftigung kam ihm und Anna, die sich über seine Enttäuschung wunderte, das Leben so langweilig vor in der italienischen Stadt. Der Palazzo wurde plötzlich so augenfällig, alt und schmutzig, so unangenehm sprangen die Flecken auf den Vorhängen in die Augen, die Risse in den Böden, der abgeschlagene Stuck an den Karnisen, und so langweilig wurde der immer gleiche Galenischew, der italienische Professor und der deutsche Reisende, dass das Leben verändert werden musste. Sie beschlossen, nach Russland zu fahren, aufs Land. In Petersburg beabsichtigte Wronski, mit seinem Bruder das Vermögen aufzuteilen und Anna ihren Sohn zu sehen. Den Sommer wollten sie auf Wronskis großem Familiengut verbringen. 14. Lewin war den dritten Monat verheiratet. Er war glücklich, doch überhaupt nicht so, wie er erwartet hatte. Auf Schritt und Tritt traf er auf die Enttäuschung früherer Träume und auf neue, überraschende Entzückung. Lewin war glücklich, aber einmal eingetreten ins Familienleben sah er auf Schritt und Tritt, dass es überhaupt nicht so war, wie er es sich vorgestellt hatte. Auf Schritt und Tritt empfand er, was ein Mensch, der sich am sanften, glücklichen Gleiten eines Bootes über einen See ergötzt hat, empfinden würde, wenn er selbst in dieses Boot stiege. Er sah, dass er nicht nur still sitzen und nicht schaukeln durfte. Ohne einen Moment außer Acht zu lassen, wohin die Fahrt ging, musste auch bedacht werden, dass Wasser unter einem war und gerudert werden musste, was den ungeübten Händen wehtat, dass nur Zuschauen leicht fiel und das Selberfahren zwar sehr beglückend war, aber auch sehr schwierig. Hatte er als Junggeselle bisweilen auf fremdes Eheleben geblickt, auf kleinkrämerische Sorgen, Gezänk und Eifersucht, dann hatte er im Innern bloß verächtlich gelächelt. In seinem zukünftigen Eheleben könnte es seiner Überzeugung nach nicht nur dergleichen keinesfalls geben, vielmehr müssten sogar dessen äußere Formen, so kam es ihm vor, dem Leben der anderen vollkommen unähnlich sein. Und da gestaltete sich stattdessen das Leben mit seiner Frau nicht nur auf keine besondere Weise, im Gegenteil, es setzte sich gänzlich aus diesem nichtigen Kleinkram zusammen, den er früher so verachtet hatte, der jetzt aber gegen seinen Willen eine ungewöhnliche und unumstößliche Bedeutung gewann. Und Levin sah, dass diesen Kleinkram zu regeln überhaupt nicht so leicht war, wie ihm das früher vorgekommen war. Obwohl Levin meinte, er hätte einen überaus genauen Begriff vom Familienleben, stellte er sich wie alle Männer unwillkürlich das Familienleben als reinen Liebesgenuss vor, dem nichts hinderlich sein und von dem kleinliche Sorgen nicht ablenken dürften. Er müsste, nach seinen Begriffen, seine Arbeit erledigen und sich davon erholen im Glück der Liebe. Seine Frau müsste sich lieben lassen und sonst nichts. Aber wie alle Männer vergaß er, dass auch sie arbeiten musste. Und er wunderte sich, wie sie, diese poetische, reizende Kitty, nicht nur in den ersten Wochen, sondern gleich in den ersten Tagen des Familienlebens, an Tischtücher und Möbel denken, Gästematratzen im Sinn haben, sich um ein Tablett, um den Koch, um das Essen und so weiter kümmern konnte. Noch als Bräutigam war er verblüfft gewesen über die Bestimmtheit, mit der sie eine Auslandsreise abgelehnt und beschlossen hatte, aufs Land zu reisen, als ob sie etwas wüsste, worauf es ankäme, und außer an ihre Liebe noch an anderes denken konnte. Das hatte ihn damals gekränkt, und auch jetzt kränkten ihn ein paar Mal ihre kleinkrämerische Geschäftigkeit und ihre Sorgen. Aber er sah, dass sie das brauchte. Und da er sie liebte, musste er seine Freude daran haben, obwohl er nicht begriff, wozu, obwohl er sich lustig machte über diese Sorgen. Er machte sich lustig darüber, wie sie die aus Moskau gebrachten Möbel aufstellte, wie sie ihr und sein Zimmer umräumte, wie sie Vorhänge aufhängte, wie sie die zukünftigen Zimmer für Gäste, für Dolly, einteilte, wie sie das Zimmer für ihre neue Zofe einrichtete, wie sie beim alten Koch das Diner in Auftrag gab und wie sie sich auf Dispute mit Agafja Michailowna einließ, um dieser die Lebensmittelvorräte aus der Hand zu nehmen. Er sah, dass der alte Koch lächelte und seine Freude an ihr hatte, wenn er ihren ungeschickten, unmöglichen Befehlen lauschte. Er sah, dass Agafja Michailowna nachdenklich und wohlwollend den Kopf schüttelte über die Anordnungen der jungen Herrin in der Vorratskammer. Er sah, dass Kitty geradezu allerliebst war, wenn sie lachend und weinend zu ihm kam, um zu verkünden, ihre Zofe Mascha halte sie nach wie vor für ein Fräulein und darum höre niemand auf sie. Ihm kam das allerliebst vor, aber merkwürdig. Und er dachte, besser wäre es ohne das. Er wusste nichts von der Veränderung, die sie empfand, nachdem sie zu Hause manchmal Lust gehabt hatte auf Kohl mit Kwas oder auf Konfekt und weder das eine noch das andere hatte kriegen können. Jetzt aber konnte sie bestellen, was sie wollte, Berge von Konfekt kaufen, so viel Geld ausgeben, wie sie wollte und den Kuchen bestellen, welchen sie wollte. Sie sah schon jetzt mit Freuden dem Besuch Dollys und der Kinder entgegen. Besonders deshalb, weil sie jedem der Kinder seinen Lieblingskuchen bestellen würde. Und Dolly könnte ihre neue Einrichtung bewundern. Sie wusste selbst nicht, weshalb und wozu, aber zur Hauswirtschaft fühlte sie sich unwiderstehlich hingezogen. Da sie instinktiv das Frühjahr kommen fühlte und wusste, es kämen auch Tage mit schlechtem Wetter, baute sie ihr Nest so gut sie konnte und beeilte sich, gleichzeitig zu bauen und zu lernen, wie man das macht. Die kleinkrämerische Besorgtheit Kittys, die Levins Ideal vom erhabenen Glück der ersten Zeit so entgegengesetzt war, war eine seiner Enttäuschungen. Die allerliebste Besorgtheit, deren Sinn er nicht verstand, die er aber einfach lieben musste, war eine der neuen Entzückungen. Eine andere Enttäuschung und Entzückung waren ihre Zankereien. Levin hätte sich niemals vorstellen können, dass das Verhältnis zwischen ihm und seiner Frau anders wäre als zärtlich, achtungs- und liebevoll. Aber da hatten sie sich gleich in den ersten Tagen derart gezankt, dass sie zu ihm sagte, er liebe sie nicht, liebe nur sich selbst, und anfing zu weinen und mit den Armen zu fuchteln. Dieser erste Zank brach deshalb aus, da Levin zu einem neuen Fuhrwerk geritten und eine halbe Stunde länger ausgeblieben war, weil er auf einem kürzeren Weg zurückreiten wollte und sich verirrte. Er ritt nach Hause, ganz in Gedanken an sie, an ihre Liebe, an sein Glück, und je näher er kam, desto mehr entbrannte seine Zärtlichkeit für sie. Ins Zimmer gestürmt, kam er mit den gleichen und womöglich noch stärkeren Gefühlen wie damals, als er für den Heiratsantrag zu den Scherbatskis gefahren kam. Und da empfing ihn eine finstere Miene, wie er sie noch nie an ihr gesehen hatte. Er wollte sie küssen, sie stieß ihn zurück. »Was hast du? Dir ist fröhlich zumute?« hob sie an, in dem Wunsch, gelassen und giftig zu sein. Aber sie hatte kaum den Mund aufgemacht, da brach ein Schwall von Vorwürfen unsinniger Eifersucht heraus. Alles, was sie geplagt hatte in der halben Stunde, die sie unbeweglich am Fenster sitzend verbracht hatte. Nun begriff er zum ersten Mal klar, was er nicht begriffen hatte, als er sie nach der Trauung aus der Kirche führte. Er begriff, dass sie ihm nicht nur nahe stand, sondern dass er nicht mehr wusste, wo sie aufhörte und er anfing. Er begriff es an dem qualvollen Gefühl der Entzweiung, das er in dem Moment empfand. Er fühlte sich gekränkt im ersten Moment, merkte aber sogleich, dass er von ihr nicht gekränkt werden konnte, dass sie er selbst war. Im ersten Moment hatte er ein Gefühl wie ein Mensch, wenn ihn von hinten plötzlich ein starker Hieb trifft, er sich verärgert und mit Rachegefühlen umdreht, um den Schuldigen zu finden, und erkennen muss, dass er sich versehentlich selbst gestoßen hat, dass keiner da ist, über den er sich ärgern könnte, und er nur den Schmerz ertragen und ihn lindern kann. Niemals später sollte er das mit solcher Macht erneut empfinden. Aber bei diesem ersten Mal konnte er sich lange nicht fassen. Sein natürliches Gefühl verlangte, dass er sich rechtfertigte, ihr bewies, dass sie schuldig war. Aber zu beweisen, dass sie schuldig war, hätte bedeutet, sie noch mehr zu reizen und die Kluft, den Grund für den Kummer, noch zu vertiefen. Das eine, gewohnte Gefühl drängte ihn, die Schuld von sich zu nehmen und ihr aufzuladen, ein anderes, stärkeres Gefühl drängte ihn schnellstens, so schnell wie irgend möglich, die Kluft nicht tiefer werden zu lassen, sie einzuebnen. Eine so ungerechte Beschuldigung auszuhalten, war qualvoll. Aber Kitty durch seine Rechtfertigung weh zu tun, war noch schlimmer. Wie ein Mensch, den im Halbschlaf ein Schmerz plagt, hätte er die schmerzende Stelle gerne losgerissen und abgeworfen. Aber als er sich gefasst hatte, merkte er, dass die schmerzende Stelle er selbst war. Er musste sich also nur bemühen und dazu verhelfen, dass die Stelle den Schmerz aushielt, und darum bemühte er sich auch. Sie versöhnten sich. Ihr wurde ihre Schuld bewusst, sie gab es zwar nicht zu, wurde aber zärtlicher zu ihm, und sie erlebten ein neues, zweifaches Liebesglück. Aber das verhinderte nicht, dass die Zusammenstöße sich wiederholten, und zwar besonders oft aus überraschenden und nichtigen Anlässen. Oft kamen die Zusammenstöße daher, dass sie noch nicht wussten, was für den anderen wichtig war, und auch daher, dass sie beide in der ganzen ersten Zeit oft schlechter Stimmung waren. Wenn der eine guter, der andere schlechter Stimmung war, wurde der Frieden nicht gestört. Wenn sie aber einmal beide schlechter Stimmung waren, kam es zu Zusammenstößen aus so unbegreiflich nichtigen Gründen, dass ihnen hinterher gar nicht mehr einfiel, worüber sie sich gezankt hatten. Wenn sie freilich beide guter Stimmung waren, verzweifachte sich ihre Lebensfreude. Dennoch war diese erste Zeit für sie eine schwere Zeit. In dieser ganzen ersten Zeit war besonders lebhaft zu spüren, wie gespannt die Kette war, die sie beide verband, wie sie gleichsam in die eine und die andere Richtung zog. Überhaupt war dieser Honigmond, also der Monat nach der Hochzeit, von dem sich Levin den Legenden nach so viel versprochen hatte, nicht nur kein Honigschlecken, sondern blieb beiden als die schwierigste und erniedrigendste Zeit ihres Lebens in Erinnerung. Beide bemühten sich gleichermaßen in ihrem folgenden Leben, alle hässlichen, beschämenden Umstände dieser ungesunden Zeit, als sie beide selten in normaler Stimmung, selten sie selbst waren, aus ihrem Gedächtnis zu tilgen. Erst im dritten Ehemonat, nach ihrer Rückkehr aus Moskau, wohin sie für einen Monat gereist waren, verlief ihr Leben gleichmäßiger. Fünfzehn. Sie waren gerade aus Moskau zurückgekehrt und freuten sich ihrer Zweisamkeit. Er saß im Arbeitszimmer am Schreibtisch und schrieb. Sie saß, in dem dunkelvioletten Kleid, das sie in den ersten Ehetagen angehabt und jetzt wieder angezogen hatte und das ihm besonders denkwürdig und teuer war, auf dem Sofa, auf demselben uralten Ledersofa, das schon bei Levins Großvater und Vater stets im Arbeitszimmer gestanden war, und stickte an einer Broderie anglaise. Er dachte und schrieb. Dabei fühlte er unablässig und voll Freude ihre Gegenwart. Seine Beschäftigung mit der Gutswirtschaft und mit dem Buch, in dem die Grundprinzipien des neuen Wirtschaftens ausgeführt werden sollten, hatte er nicht aufgegeben. Aber wie klein und nichtig im Frühjahr diese Beschäftigungen und Gedanken erschienen waren, verglichen mit der Finsternis, die das ganze Leben verdeckte, genauso unbedeutend und klein erschienen sie ihm jetzt, verglichen mit dem vom hellen Licht des Glücks überfluteten Leben, das vor ihm lag. Er führte seine Beschäftigungen fort, merkte jetzt aber, dass sich der Brennpunkt seiner Aufmerksamkeit anderswohin verlagert hatte. Und er infolgedessen die Arbeit ganz anders und viel klarer sah. Früher hatte diese Arbeit ihn vor dem Leben gerettet. Früher hatte er gemerkt, dass sein Leben ohne diese Arbeit zu düster wäre. Jetzt brauchte er diese Beschäftigungen, damit das Leben nicht zu eintönig hell wäre. Als er nun wieder zu seinen Papieren gegriffen und gelesen hatte, was schon geschrieben war, fand er befriedigt, die Sache sei es wert, sich damit zu befassen. Das war etwas Neues und Nützliches. Viele seiner früheren Gedanken kamen ihm entbehrlich und extrem vor, doch wurden ihm auch viele Lücken klar, als er nun das Ganze im Gedächtnis auffrischte. Er schrieb ein neues Kapitel über die Gründe für die unvorteilhafte Situation des Ackerbaus in Russland. Er suchte zu beweisen, dass Russlands Armut nicht nur von der unrichtigen Verteilung des Landbesitzes und einer falschen Zielsetzung herrühre, sondern dass in letzter Zeit auch die Russland künstlich aufgepfropfte äußere Zivilisation dazu beitrage. Besonders die Verkehrswege, die Eisenbahnen, die eine Zentralisierung in den Städten und die Entwicklung von Luxus nach sich zogen und als Folge davon und zum Schaden des Ackerbaus die Entwicklung von Fabrikindustrie, Kreditwesen und seinem Gefährten, dem Spiel an der Börse. Er meinte, dass bei einer normalen Entwicklung des Reichtums im Staat diese Phänomene erst aufträten, wenn in den Ackerbau schon viel Arbeit gesteckt wäre, wenn er sich in richtigen, zumindest geregelten Bahnen bewegte. Dass der Reichtum eines Landes gleichmäßig wachsen müsse, jedenfalls so, dass andere Reichtumsbranchen den Ackerbau nicht überrundeten, dass mit einem bestimmten Entwicklungsstand des Ackerbaus auch die Verkehrswege in Einklang stehen müssten und dass bei unserer unrichtigen Bodennutzung die Eisenbahnen zu früh gekommen seien, nicht aus wirtschaftlicher, sondern aus politischer Notwendigkeit heraus. Und statt dem Ackerbau aufzuhelfen, was von ihnen erwartet wurde, hätten sie ihn überholt und die Entwicklung von Industrie und Kreditwesen stimuliert, womit sie den Ackerbau zum Stillstand brachten. Und dass deshalb für die allgemeine Entwicklung des Reichtums in Russland, genauso wie die einseitige und verfrühte Entwicklung eines Organs im Tier seine Gesamtentwicklung stört, Kreditwesen, Verkehrswege und stärkere Fabrikstätigkeit, alles zweifellos notwendig in Europa, wo sie der Zeit entsprachen, bei uns nur Schaden anrichteten, da sie wieder einmal das Hauptproblem verdrängten, die Regulierung des Ackerbaus. Während er schrieb, dachte sie daran, wie unnatürlich zuvorkommend ihr Mann zu dem jungen Fürsten Tscharski gewesen war, der ihr am Abend vor der Abreise sehr taktlos den Hof gemacht hatte. »Denn er ist eifersüchtig«, dachte sie, »mein Gott, wie lieb und dumm er ist, meinetwegen eifersüchtig. Wenn er wüsste, dass sie mir alle so viel bedeuten wie Piotr der Koch«, dachte sie und schaute mit einem für sie seltsamen Besitzgefühl auf seinen Nacken und den roten Hals. Schade zwar, ihn von der Arbeit abzulenken, aber die schafft er sowieso. Doch ich muss sein Gesicht sehen. Ob er fühlt, dass ich ihn anschaue? Ich will, dass er sich umdreht. Ich will es. Na? Und sie riss weit die Augen auf, um die Wirkung ihres Blicks zu verstärken. Ja, sie ziehen alle Säfte auf sich und verschaffen falschen Glanz, murmelte er, hielt im Schreiben inne, und da er fühlte, dass sie ihn ansah und lächelte, blickte er sich um. »Was ist?« fragte er lächelnd und stand auf. »Hat sich umgeblickt«, dachte sie. »Nichts weiter, ich wollte, dass du dich umblickst.« Sie blickte ihn an und suchte zu erraten, ob es ihn verdroß, dass sie ihn abgelenkt hatte. »Wie gut es uns doch geht zu zweit. Mir jedenfalls«, sagte er und trat mit glückstrahlendem Lächeln zu ihr. »Mir geht es auch so gut. Nirgends fahre ich hin, vor allem nicht nach Moskau.« »Und woran hast du gedacht?«
»Ich?
Ich habe gedacht...« »Nein, nein, geh und schreib, lenk dich nicht ab«, sagte sie und schürzte die Lippen. »Auch muss ich jetzt diese Löchlein ausschneiden, siehst du?« Sie nahm die Schere und fing mit dem Ausschneiden an. »Doch, sag schon. Woran?« Er setzte sich zu ihr und verfolgte die Kreisbewegung der kleinen Schere. »Ach, was habe ich gedacht? An Moskau habe ich gedacht. An deinen Nacken.« »Wie konnte gerade mir solches Glück zufallen? Das ist unnatürlich. Viel zu schön.« Er küsste ihr die Hand. »Mir geht es umgekehrt. Je schöner, desto natürlicher.« »Du hast ja ein Zöpfchen«, sagte er und drehte vorsichtig ihren Kopf. »Ein Zöpfchen? Siehst du hier?« »Nein, nein. Wir sind ernsthaft beschäftigt.« Daraus wurde aber nichts. Und die beiden fuhren wie schuldbewusst auseinander, als Kusma eintrat und meldete, der Tee sei serviert. »Ist der Wagen aus der Stadt gekommen?«, fragte Levin Kusma. »Gerade eben, sie sortieren jetzt.« »Komm aber bald«, sagte sie, als sie das Arbeitszimmer verließ, »sonst lese ich die Briefe ohne dich. Und lass uns vierhändig spielen.« Allein geblieben räumte er seine Hefte in das neue, von ihr gekaufte Portefeuille, wusch sich die Hände in dem neuen Waschbecken mit dem neuen, auch mit ihr aufgetauchten, eleganten Zubehör. Levin lächelte über seine Gedanken und schüttelte missbilligend den Kopf über diese Gedanken. Ein Gefühl wie Reue plagte ihn. Etwas Beschämendes, Verweichlichtes, Kapuanisches, wie er das bei sich nannte, war an seinem jetzigen Leben. »So zu leben ist nicht gut«, dachte er. »Bald sind es 3 Monate und ich tue fast nichts. Heute bin ich fast zum ersten Mal ernsthaft an die Arbeit gegangen und was ist? Kaum habe ich angefangen, lege ich sie weg. Sogar meine üblichen Beschäftigungen, auch sie habe ich fast aufgegeben. Die Gutswirtschaft, auch da gehe und reite ich fast nie durch. Mal tut es mir leid, Kitty allein zu lassen, mal sehe ich, dass sie sich langweilt. Dabei hatte ich gedacht, vor der Heirat sei das Leben mittelmäßig. Naja, zähle nicht. Und erst nach der Heirat fange es richtig an. Jetzt sind es bald 3 Monate. Und ich habe noch nie so müßig und nutzlos meine Zeit verbracht. Nein, so geht es nicht, ich muss anfangen. Versteht sich, sie ist nicht schuld. Ihr wäre nichts vorzuwerfen, ich hätte selbst entschiedener sein müssen, meine männliche Unabhängigkeit abgrenzen. So gewöhne ich mich noch selber dran und bringe es ihr bei. Versteht sich, sie ist nicht schuld, sprach er zu sich. Doch schwer ist es für einen unzufriedenen Menschen, jemand anderem, und gerade dem, der ihm am nächsten steht, nicht dessentwegen Vorwürfe zu machen, womit er unzufrieden ist. Und es kam Levin vage in den Sinn, nicht, dass sie schuld sei. Schuld sein konnte sie an überhaupt nichts, sondern schuld sei ihre Erziehung. Eine zu oberflächliche und frivole. Dieser Dummkopf Tscharski. Ich weiß, sie wollte ihm Einhalt gebieten, brachte es aber nicht fertig. Ja, außerdem Interesse am Haushalt, das hatte sie, außer ihrer Toilette und außer der Broderie Anglaise, hat sie keine ernsthaften Interessen. Weder Interesse an meiner Arbeit, an der Gutswirtschaft und an den Bauern, noch an der Musik, von der sie einiges versteht, noch am Lesen. Sie tut gar nichts und ist es völlig zufrieden. Levin verurteilte das in seinem Inneren und begriff noch nicht, dass sie sich vorbereitete auf jene Zeit ihrer Tätigkeit, die anbrechen musste, wenn sie zur selben Zeit Frau ihres Mannes und Hausherrin wäre und ihre Kinder austragen, nähren und aufziehen würde. Er begriff nicht, dass sie dies intuitiv wusste und sich, während sie sich vorbereitete auf diese schlimme Mühsal, keine Vorwürfe machte wegen Augenblicken der Sorglosigkeit und des Liebesglücks, die sie nun genoss, solange sie fröhlich ihr künftiges Nest baute.
wanna dance, move, move, beat. Push with the trance. Keep us on your feet, we call it ass. You drop out, acid has that effect. Baseline be pumping, body rocking. People in the crowd, you hear them shout, 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 shout. Drugs. Now you know you're wrong. You hear it in future, zoom and spectrum. And we call it acid. We'll be right back.
keep it live.